Die meisten von euch haben diese Karte auf dem Platz liegen. Wenn nicht, liegt sie auf dem Nachbarplatz oder hier vorne noch in der ersten Reihe sind noch ein paar. Gib mir zu trinken. Passt ja so schön an so einem warmen Sonntagmorgen. Aber es geht uns hauptsächlich schwerpunktmäßig um die Textstelle oder um die Verbindung zwischen den beiden. Wir machen heute weiter mit der Predigtreihe Bunte Gemeinde, Christus entdecken im Anderen. Das Thema für heute lautet, bunte Gemeinde nimmt vom Fremden an. Bunte Gemeinde nimmt vom Fremden an. Also vom fremden Menschen nimmt jemand etwas an. Zur Aufschlüsselung dieser etwas schwerfälligen Formulierung lese ich den Predigttext und dann hangeln wir uns da mal so ein bisschen durch. Und zwar aus Johannes 4. Johannes 4 und ich lese ab Vers 5. Sein Weg, also geht es um Jesus, sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Die Begebenheit geht noch weiter, aber wir beschränken uns heute auf diesen Text. Den Rest könnt ihr ja gerne zu Hause nochmal weiterlesen. Um zwei Aspekte aus diesem Text geht es uns heute Morgen. Einmal um die Hauptaussage, da komme ich dann gleich zu, und um einen Nebenaspekt, der letztendlich das Thema bildet. Also zwei Schwerpunkte heute. Kommen wir zur Hauptsache des Textes. Jesus und die Frau reden. Sie reden über Wasser. Über Wasser, das man trinkt, wenn man Durst hat. Wobei, wenn ich Durst habe, trinke ich gar nicht so gern Wasser, sondern Rhabarbersaft. Das ist im Moment so mein Renner. Und andere trinken Bier, wenn sie Durst haben. Also da hat jeder so seinen Favoriten. Kalter Kaffee soll auch sehr durstlöschend sein. Aber trotzdem wird auch viel Wasser getrunken. Man merkt das manchmal, wenn so mehrere richtig heiße Tage sind und man dann im Laden so einen Kasten Wasser kaufen will und man dann guckt und denkt, die haben ja alle schon vor mir eingekauft, dann merkt man doch, Wasser ist schon durstmäßig so an ganz oberer Stelle bei uns hier. In diesem Gespräch hier zwischen Jesus und der Frau wird ein altehrwürdiger Brunnen erwähnt, den schon ein Vorvater gegraben hat, Erzvater Jakob, der Wasser zum Durstlöschen schon vielen Generationen gegeben hat. Und dann ziemlich schnell ist Jesus völlig auf einer anderen Ebene. Es geht immer noch um das Stichwort Wasser, aber es geht nicht mehr um das Wasser, was man so trinkt. Jesus kommt von dieser wörtlichen Ebene auf eine tiefere Ebene. Und er kommt zu sprechen auf Lebenswasser. Auf das Wasser, ohne das Menschen immer wieder auf der Suche sind nach Leben. Und wo sie immer wieder aus ganz merkwürdigen, unterschiedlichen Quellen versuchen, Leben zu schöpfen. Jesus knüpft an Worte an, jetzt nicht verbal, aber inhaltlich, die im Alten Testament schon deutlich machen, dass Gott und Quelle des Lebens miteinander zu tun haben. Im Psalm 1 wird ja so lange ausgeführt, wie es einem Menschen geht, der mit Gott unterwegs ist. Er ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt. Und Gott symbolisiert dieses Wasser, eine frische Quelle, die dem Baum zu trinken gibt. Oder in Jesaja 12. Gottes Hilfe gleicht einer sprudelnden Quelle. Voller Freude werdet ihr Wasser daraus schöpfen. Gott als eine sprudelnde Quelle lebendigen Wassers. Oder dann auch als Vorwurf an das Volk Israel in Jeremia. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Also da wird so deutlich, wie absurd es ist, dieses lebendige Wasser, Gott, den lebendigen Gott zu verlassen, um dann irgendwelche schlechten Alternativen in sein Leben zu lassen. Und so ähnlich nochmal in Jeremia 17 spricht von jemandem, der den Herrn verlassen hat, also das Volk wieder, als die Quelle des frischen Wassers. Und Jesus deutet an in diesem Gespräch, dass er selber das Wasser des Lebens ist. Er deutet es nicht nur an, er sagt es schon ziemlich klar, also aus unserer heutigen Sicht. Und er will der Frau deutlich machen, dass sie nicht nur dieses Wasser braucht, von dem man wieder durstig wird, sondern dass sie seine Gabe braucht als Gabe Gottes. Dieses Lebenswasser, das Gott gibt, das Kraft gibt bis in die Ewigkeit. Und schließlich kommt es ja auch zu dieser Selbstoffenbarung, als es um die Frage des Messias geht, um den Messias, und Jesus antwortet dann später, ich bin's, der mit dir redet. Also relativ früh im Evangelium schon diese Selbstoffenbarung. Allein diese Begegnung, dass diese Frau Jesus begegnet, ist für sie schon ein Geschenk der Quelle des Lebens. Sie erlebt in der Begegnung Jesus als den, der Leben schenkt. Und man sieht das vor allem so in dem, wie sich ihr Leben hinterher ändert. Die Frau rennt in die Stadt, sie traut sich wieder in die Gesellschaft, aus der sie ausgeschlossen ist, aus der sie herausgefallen war. Sie rennt zurück und lädt alle ein, zu Jesus zu kommen. Sie macht den Mund auf, sie bezeugt, was sie erlebt hat. Und die Leute scheinen ihr zuzuhören. Sie lassen sich irgendwie auf sie ein. Sie ist wieder in diese Gemeinschaft drinne. Und sie ist so reich von Jesus beschenkt worden durch diese eine Begegnung, durch diese Hoffnung, die sie bekommen hat, dass sie ihren Mund nicht halten kann, dass sie so überquillt von diesem Wasser, das sie bekommen hat. Und durch sie kommen Menschen zum Glauben an Jesus. Das zeigt, dass da vieles neu geworden ist bei ihr. Es wäre super interessant zu wissen, wie ist das so schnell gegangen? Was ist da im Einzelnen passiert in ihrem Leben, in ihrer Seele? Dass dieses eine Gespräch, diese Begegnung mit Jesus sie schon so erfrischt hat, so neu gemacht hat. Unglaublich. Es geht hier in diesem Gespräch, in diesem Text, um die Frage nach Lebenserfüllung. Und heutzutage sind wir ja als Menschen auf der Suche nach gelingendem Leben. Wir haben Durst nach Leben, nach Lebendigsein. In der Werbung gibt es ja immer so schöne Verheißungen. Wenn du das und das kaufst, dann erlebst du das, was dir fehlt. Und dann kaufst du das und denkst, nee. Und wenn du schlau bist, kaufst du es erst gar nicht, weil du schon vorher weißt, nee. Davon bekomme ich nicht dieses Leben. In unserer Gesellschaft scheint es so eine Art Verpflichtung zu geben zu einem interessanten Leben. Wir versuchen, uns das Leben zu füllen mit Interessanzen, sag ich mal. Also mit Dingen, die interessant sind, die wichtig sind. Und versuchen so eine Leere zu füllen. Wir suchen und machen alle möglichen Dinge und hoffen, dass das Leben ist. Und wir suchen, machen, gucken, ob da noch was Besseres ist, und ganz oft bleibt dann das auf der Strecke, was schon da ist. Weil wir glauben, da muss doch noch irgendwie mehr sein und was Besseres. Und da bleiben Menschen auf der Strecke, die schon da sind, die auch vielleicht irgendwas mit dieser Sehnsucht, mit dem Durst oder dem Durstlöschen zu tun haben, mit diesem Leben. Menschen suchen an unterschiedlichen Stellen nach dem, was sie erfüllen kann. Es gibt Menschen, die versuchen, ihr Leben damit zu füllen, dass sie alles richtig machen, zum Beispiel. Da sind wir Christen besonders gut drin, sag ich mal. So alles richtig machen und dann glauben wir, das ist das Leben, das, darum geht's. Und dann fühlt man sich schnell besser als andere, sich richtig schön und fromm und ordentlich und merkt gar nicht, dass das Leben eingrenzt und nicht uns in die Weite führt. Und dann gibt es Menschen, die versuchen, alles mitzunehmen, was nur irgendwie drin sein kann im Leben, was ihnen irgendwie Lebenssinn und Fülle gibt. Die nehmen alles mit in der Hoffnung, das sei das Leben. Nichts verpassen, immer auf der Höhe der Zeit sein, alles rausholen. Was für ein unglaublicher Stress, aus jeder Minute des Lebens das Letzte rauszuholen. Alles gelesen zu haben, was auf den Top-Bestseller-Listen ist. Sport machen, sich auskennen mit allem. Da traut man sich gar nicht mehr, sich einfach mal gemütlich 3 Stunden in die Sonne zu setzen, weil man immer das Gefühl hat, nee, ich muss doch jetzt irgendwie noch was rausholen aus diesen 3 Stunden. Ich kann doch nicht nur rumsitzen. Ich muss doch meine Zeit sinnvoll füllen. Aus purer Angst, das Leben könnte irgendwie an einem vorbeiziehen. Durst nach Leben. Jeder geht unterschiedlich damit um. Jesus lädt uns ein, bei ihm das Leben zu suchen und zu finden. Bei ihm das zu finden, was unser Leben ausmacht. Alles andere, was unser Leben dazu noch bereichert und bunt macht, ist ein Geschenk. Das dürfen wir genießen und uns freuen und jubeln. Aber diese Dinge sind nicht das Leben selber. Wir sind da manchmal in der Gefahr, das zu vermischen. Wir müssen das gut unterscheiden. Das Leben selber sind nicht diese Dinge. Das Leben selber ist Jesus. Und wir müssen, um dieses Leben zu erleben, nicht alle Länder der Welt gesehen zu haben. Wir müssen nicht alle Sportarten gelernt haben, nicht alle Bücher gelesen haben. Wichtig ist, dass wir an Jesus dran sind. Er ist das Leben. Er gibt uns das, was wir wirklich brauchen. Zum Beispiel Liebe, die wir nie verlieren können. Hoffnung auf Zukunft, die uns für die Gegenwart fit macht. Ein Gehaltensein, das auch dann noch da ist, wenn im Leben so etwas zerbröselt. Vergebung da, wo wir uns selber noch nicht so richtig vergeben können. Anerkennung und Gnade, wo der Alltag mit uns so ungnädig ist. Wasser des Lebens schenkt Jesus. Das, was wir wirklich brauchen im tiefsten Innern, gibt uns Jesus Christus. Das bewahrt uns nicht vor schweren Zeiten. Das ist das, was wir als Hoffnung immer so schnell dahinter haben. Wenn wir so an diesem Leben, an Jesus ganz dicht dran sind, dann muss uns das auch bewahren vor schweren Zeiten. Wir alle wissen, dass es nicht so ist. In schweren Zeiten ja, aber vor schweren Zeiten, nee, wir müssen durch manches durch. Und trotzdem ist das Leben. Manchmal, glaube ich, erleben wir gerade in diesen Tiefen das Leben ganz besonders dicht und tief. Nicht, dass ich mir sowas wünschen würde, so eine Tiefe, niemals. Aber es ist manchmal so ein Geheimnis, dass sich besonders in Tiefen Leben ereignet und wir Gott da besonders dicht erfahren. Eine andere Lebensqualität wird da deutlich, die sich nicht an den äußeren Umständen hält. Dietrich Bonhoeffer sagte einmal, und der hat ja nun wahrlich einiges durchgemacht, es gibt erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche. Das ist so ein Spruch, den kann man jemandem mal ungnädig um die Ohren hauen. Aber ich finde, das ist auch ein Spruch, der ist zutiefst wahr. Es gibt ein erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche. Wenn wir an Jesus dran sind, kann er uns das Leben schenken und trotzdem gibt es da vieles, was für uns sich noch nicht gut anfühlt. Aber es ist erfülltes Leben. Das will uns Jesus schenken und auf vielen Stellen merken wir das schon und darüber können wir uns freuen und dankbar sein und hoffen, dass viele Menschen das auch erleben. Leben die Fülle durch Jesus. Das ist so der Hauptaspekt dieses Textes, darum geht es. Jetzt wollen wir uns mal einem Nebenaspekt dieses Textes zuwenden, der nicht der Hauptaspekt ist. Logisch, sonst wäre es ja nicht ein Nebenaspekt. Und zwar diese Tatsache, dass man durch Fremde beschenkt werden kann. Gucken wir nochmal auf diese Begegnung zwischen Jesus und der Frau. Diese Begegnung ist in mehrfacher Hinsicht besonders. Eigentlich sind alle Begegnungen Jesu mit Menschen besonders, finde ich. Wenn wir da durch die Testamente lesen, alles ist irgendwie so ganz eigen. Jesus hat da irgendwie immer so eine eigene Note drin. Und das ist ja auch ein Schwerpunkt der Evangelien, diese Begegnung Jesu mit Menschen darzustellen. Jesus redet nicht nur von Gott, er spricht nicht nur vom Vater im Himmel, der alle Menschen liebt. Er predigt nicht nur die Zuwendung Gottes, er lebt diese Überzeugung. Und zwar indem er sich selber den Menschen zuwendet. Er redet nicht, er zeigt, wie Gott das gemeint hat, diese Zuwendung, indem er sich einem Menschen zuwendet. So auf Augenhöhe, Gott auf Augenhöhe mit Menschen durch Jesus. Da wollen zig Leute ihn predigen hören und er wendet sich ab, wendet sich einem Kranken zu, der im Moment seine Hilfe braucht. Da ist er auf dem Weg nach Jerusalem, hunderte von Menschen um ihn rum, die alle irgendwas wollen und gucken. Und er wendet sich ab und wendet sich einem schreienden, störenden Blinden zu. Es gibt ganz viele dieser Szenen, wo Jesus sich abwendet, um sich einem Einzelnen zuzuwenden. Jesus begegnet Menschen ganz besonders. Und er macht, was man eigentlich nicht so macht. Er macht, was er hört von seinem Vater. Und dann überschreitet er Grenzen, so als hätte er gehört, in dieser Situation ist Grenzüberschreitung genau der richtige Weg. Manchmal schon fast anstößig, wie Jesus sich verhält. Was heißt fast? Menschen stoßen sich ja an ihm, ärgern sich, verstehen nicht. Wie wäre das, wenn wir auch mal ein bisschen die Angst verlieren vor dem, was Leute so sagen, was man nicht macht? Man tut das nicht. Wie könnte unsere Welt aussehen, wenn wir einfach mal darauf nicht so viel achten würden, wie so die Regeln sind? Wenn wir auch mal, nachdem wir auf Gott gehört haben, Mut haben anzustoßen. Grenzen überschreiten. Nicht um der Überschreitung willen oder um Leute vor den Kopf zu stoßen, aber weil die Grenzen in dem Moment einfach nicht hilfreich sind. Jesus stößt Menschen vor den Kopf, er schockiert, er blamiert nicht die Menschen, aber ihre Engstirnigkeit, ihre engen Grenzen. Da nimmt er kein Blatt vor den Kopf, er widerspricht, weil es so sehr widerspricht dem, was Jesus von Gott erzählen will oder erzählt. Dass er ein Gott der Zuwendung ist, aber die Menschen machen dicht. Das muss anstößig sein, was er dann macht und sagt. Dass ein Gott der Zuwendung auch mal ermahnt, dass er auch ernste Worte für uns hat, aber alles auf dieser Grundlage der endlosen Liebe. Jesus müsste sich von dieser Frau eigentlich fernhalten. Da muss man gar nicht lange diskutieren. Aus religiösen Gründen, aus gesellschaftlichen Gründen, aus Traditionsgründen. Bestimmte Dinge tut man einfach nicht. Die hinterfragt man auch nicht, die sind so basta. Ein Jude verkehrt nicht mit Nichtjuden, ein Mann nicht alleine mit einer anderen Frau. Jesus wehrt sich gegen diese gelernten Sätze und Verhaltensweisen, die das Leben einschränken. Und er öffnet mit seinem Verhalten Raum zum Leben. Er setzt sich mit Absicht über diese religiösen und gesellschaftlichen Gepflogenheiten hinweg, indem er sich in der brütenden Mittagshitze an den Brunnen setzt und der Begegnung mit der Frau nicht nur aus dem Wege geht, sondern sie sucht. Er sucht die Begegnung. Als die Frau zum Wasserholen kommt, fordert Jesus sie auf und bittet sie, ihm was zu trinken zu geben. Er setzt sich zu ihr. Man könnte jetzt meinen, jetzt müssen so die Vorhaltungen kommen über ihr verkorkstes Leben. So die ethischen Richtlinien müssten ja auch irgendwann mal benannt werden, natürlich. Nein, er setzt sich mit ihr und ihrer verkorksten Lebensgeschichte auseinander. Er predigt sie nicht an, sagt ihr nicht, wie schlimm sie gesündigt hat. Er bittet sie erstmal um Wasser. In Vers 8 heißt es, Jesus bat sie, gib mir zu trinken. 8, hier steht 10. Na, müsst ihr noch mal gucken. Jesus geht erstmal überhaupt nicht auf irgendeine geistliche Ebene, auch nicht auf eine ethische Ebene. Er redet nicht über ihr Lebenskonzept oder Nichtkonzept. Er spricht auch nicht mit ihr über die Liebe Gottes. Er fordert sie nicht auf, ihr Leben zu ändern. Er begegnet ihr erstmal auf der rein menschlichen Ebene. Er hat Durst und sie möge ihm doch bitte da Wasser anreichen. Jesus findet eine ganz normale menschliche Ebene mit dieser Frau. Und das ist schon mal ein Punkt, finde ich, den können wir uns vielleicht mal wieder abgucken. Dass Jesus Wege findet, Menschen als Menschen zu begegnen. Obwohl er von oben kommt, kommt Jesus nicht von oben herab, sondern auf gleicher Ebene. Ich finde das schon sehr faszinierend, wie Jesus hier handelt, so menschlich. Er verkehrt die göttlichen Umstände, er legt seine Göttlichkeit ab, kommt in unsere Welt als Mensch und handelt dann auch noch so als Mensch. Das ist nicht nur ein Glaubensbekenntnis, was wir sprechen, wahrer Mensch und wahrer Gott. Hier zeigt sich seine Menschheit, er hat Durst, er muss trinken und fragt, kannst du mir was geben, bitte? Er handelt als Mensch auf einer Ebene mit einem anderen Menschen und nicht von oben herab, nicht über ihm stehend. Er sagt, ich zeige dir jetzt mal, wie das Leben funktioniert. Ich rede, du hörst zu und lernst. Liebe Gemeinde, ich behaupte das mal. Ich glaube, das ist so. Wir wollen gerne lieber der sein, der jemandem anderen erzählt, wie es geht. Das gibt ein besseres Gefühl, als der zu sein, der so sich das anhören muss, wie es geht. Jesus verzichtet auf dieses gute Gefühl, weil das einem Menschen meistens überhaupt nicht hilft. Meist hilft es, wenn deutlich wird, wir sind auf einer Ebene. Wir sind nicht von oben herab, nur weil wir im Moment in der Lage sind, etwas anbieten zu können, Hilfe anbieten zu können. Oft ist es gut, wenn der andere sich mit einbringen kann, wenn ein Mensch nicht nur umsorgt wird und betüdelt wird, sondern sich mit engagieren kann, das einbringen kann, was er hat. Gerade jetzt für Menschen, die in unser Land kommen, wäre das so wichtig, dass sie nicht nur umsorgt würden, sondern dass sie mitmachen können, mitgestalten können, sich einbringen können. Wir wollen lieber Geber sein, weil es manchmal echt schwierig ist, von anderen was anzunehmen und der zu sein, der etwas nötig hat. Ich mache im Moment eine Fortbildung in Hannover über mehrere Wochen und da gibt es eine Teilnehmerin, die auch dorthin fährt und mich jedes Mal mit dem Auto mitnimmt. Und ich habe angeboten, ich kann ja auch mal fahren, ich habe auch ein Auto und ich kann auch fahren. Aber sie fährt gerne, sie fährt sowieso, sie muss auch nicht wirklich einen Umweg machen. Sie will auch kein Fahrtgeld. Ich habe immer schon überlegt, wie kann ich ihr das so zurückzahlen? Muss ja nicht mit Geld sein, aber irgendwie heimzahlen. So. Und dann habe ich mich dagegen entschieden und gesagt, nee, keine Rückzahlung. Sie tut mir einen Gefallen. Ich bin froh, dass ich nicht fahren muss. Ich bin dann ein bisschen entspannter. Und ich nehme das einfach mal an als Nettigkeit, als Geschenk, was sie mir tut. Aber das war echt nicht einfach. Also ein Wochenende ist noch. Mal gucken, ob es dann mir leichter fällt. Ich schätze mal, dass einige von euch mich da verstehen können. Eigentlich wollen wir lieber in der Position sein, dessen, der etwas gibt. Es gibt ein Lied, das habe ich für heute jetzt nicht rausgesucht, aber ich zitiere mal so ein paar Zeilen. Keiner, der nur immer jubelt, keiner, der nur immer weint. Keiner trägt nur immer andere, keiner ist nur immer Last. Jedem wurde schon geholfen, jeder hat schon angefasst. Keiner ist immer nur schwach, keiner hat für alles Kraft. Jeder kann mit Gottes Gaben das tun, was kein anderer schafft. Keiner, der noch alles braucht, keiner, der schon alles hat. Jeder lebt von allen anderen, jeder macht die anderen satt. Wir singen das. Und ich habe, na, müsste ich jetzt noch mal ausprobieren, ob jemand den Mut hat zu sagen, nö, ich glaube das nicht, also singe ich das auch nicht. Wir singen das und wir glauben das, aber sind wir wirklich der Überzeugung, dass jeder was einzubringen hat? Glauben wir, dass ein Mensch, den wir eigentlich bemitleiden, uns etwas geben könnte? Wir teilen uns Menschen schon sehr ein in Gebende und Nehmende. Und ich weiß, oder ich denke, ich weiß, wo wir uns lieber einteilen. Wir sind natürlich lieber Gebende, klar, wir sind doch nicht hilfsbedürftig. Das ist doch würdelos. Das ist kein schönes Gefühl, bedürftig zu sein. Wobei wir das den anderen schon zumuten. Aber das ist eben so. Wir haben ja viele Möglichkeiten, hier Menschen zu helfen. Wir wollen gerne selbstbestimmt leben, uns nicht reinreden lassen, nicht auf Hilfe angewiesen sein. Und vergessen manchmal dabei, dass niemand von uns alleine existieren könnte. Also keiner säße hier, wenn es seine Mutter nicht gegeben hätte, mal so als Beispiel. Wir sind alle angewiesen auf Menschen im täglichen Leben. Wir brauchen das menschliche Miteinander. Wir brauchen selbst Menschen, von denen wir denken, dass wir sie nicht brauchen. Und wir brauchen es, dass wir auch mal die Rollen tauschen und das sehen, dass wir nicht nur Gebende sind, sondern dass wir auch Nehmende sind. Jemand schrieb mal zu diesem Thema, ich lese das mal kurz vor. Unser Leben hängt von den Menschen ab, mit denen ich im Gespräch bin. Jede Person, die du ansprichst, kann dein Leben verändern. Jede Geschichte, die du hörst, kann den Unterschied machen. Dinge sind nach Begegnungen nicht mehr so, wie sie vorher waren. Je bunter die Begegnungen, desto umfassender die Veränderung. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine Begegnung hatte, die mich so verändert hat, ob ich das so sagen könnte. Aber es ist spannend, mal darüber nachzudenken. In der nächsten Begegnung vielleicht gerade bei einer, wo ich denke, ich bin eher die, die weiß und der andere nicht so, zu gucken, wie verändert mich das? Und das ist ein Geschenk. Ich lese noch mal ein anderes Beispiel vor. Da hat jemand Folgendes erlebt. Hendrik ist ein junger Mann mit Down-Syndrom. Hendrik ist in der Gemeinde aufgewachsen und kommt gerne zum Gottesdienst. Da sitzt er jeden Sonntag neben seinen Eltern und liebt besonders das gemeinsame Singen. Vor einiger Zeit ist Hendrik getauft worden. Jetzt nimmt er auch am Abendmahl teil. Das war nicht immer so. Früher war er es gewohnt, dass seine Eltern das Abendmahl an ihm vorbeireichten. Für Hendrik war das normal. An einem Sonntag aber, die Atmosphäre in diesem Gottesdienst war besonders dicht, da war Hendrik aufgeregt, als das Brot an ihm vorbeigereicht wurde und als seine Eltern auch den Kelch mit Traubensaft an den Sitznachbar neben Hendrik weitergaben. Da rief der junge Mann laut und mit tiefer Sehnsucht in der Stimme, Hendrik hat auch Hunger. Jeder in der Gemeinde konnte spüren, dass dieser Ausruf mehr war, als dass jemand auch einfach etwas zu essen abbekommen wollte. Hendrik hatte, wenn auch nicht mit dem Kopf, so doch mit dem Herzen erkannt, dass in der Gemeinschaft mit Jesus Christus Hunger und Durst nach Leben gestillt werden. Für mich ist Hendrik bis heute ein Vorbild dafür, was es heißt, Sehnsucht nach dieser Gottesgemeinschaft zu haben. Hendrik ist für mich ein Vorbild im Glauben. Und ich bin so von ihm beschenkt worden. Ich finde das eine ganz bewegende Geschichte, wo man denkt, wir sind doch die, die sich kümmern. Und dann bringt jemand aber so ein inniges Gefühl und Sehnsucht mit rein, wo jeder echt berührt ist und nochmal neu über seine Sehnsucht nachdenkt. Vielleicht braucht es bei uns einfach nochmal diese Erwartung, dass sowas überhaupt sein kann. Diese Offenheit zu sagen, ich teile nicht mehr ein in den, der gibt und den, der nimmt, sondern ich erwarte, dass Gott mir durch Menschen, wie immer die auch sind, etwas schenkt, mich bereichert. Jeder etwas einzubringen hat in eine Gemeinschaft. Ich möchte euch zeigen lassen, einen Videoclip, den es nicht, möchte ich euch nicht zeigen lassen. Ach so, okay. Gut, dann erzähle ich, ich habe ihn auch gesehen. Ihr könnt euch den im Internet mal angucken. Ganz berührend, ich glaube in Griechenland müsste das sein, ist ja egal. Da sitzt ein Elternpaar mit einem jungen Mädchen, wie alt ist sie ungefähr? 7, 8, nur so zur Vorstellung, im Krankenhaus auf dem Flur und wartet. Und dann kommt ein dunkel aussehender junger Mann und setzt sich so dazu in diese Reihe von Stühlen. Und die Eltern werden ganz nervös. So. Und man merkt genau, die wollen das Kind beschützen vor dieser möglichen Gefahr, die da droht. Und ein Wusel und Kram, das Mädchen weiß überhaupt nicht, was los ist. Die wollten mit dem, glaube ich, ein Gespräch sogar anfangen. Und dann wollen die Eltern das Kind beschützen und dann setzt sich das eine Elternteil neben die beiden und dann das andere. Und nächste Szene, da kommt ein Arzt und ruft die Eltern oder sagt, ich möchte sie bitten, alle mitzukommen. Und dann gehen die Eltern und das Kind und er ruft dann den jungen Mann auch. Und die Eltern sind so, was macht der jetzt auch hier? Okay, dann geht's weiter, dann kommt das Gespräch und der Arzt klärt dann auf, warum der junge Mann auch da ist. Das ist der Mensch, der Knochenmark gespendet hat für das Kind. Und man sieht an dem Gesicht der Eltern so, wow, erwischt. Also erstmal dieses erwischt, die Dankbarkeit kommt dann sicherlich auch noch, aber da war nicht die Erwartung, dass dieser Mensch irgendetwas Gutes sein könnte, sondern erstmal diese Angst. Wie gesagt, also ihr könnt euch das gerne im Internet angucken, das ist nochmal echt bewegend. Und man erwischt sich da ein bisschen auch selber. Weil, ja. Trauen wir Gott doch zu, dass er uns durch Menschen beschenkt, die wir in andere Schubladen einsortieren, als Gott das macht. Dass er uns beschenkt, uns persönlich, uns als Gemeinde, durch Bekannte, durch fremde Menschen. Und steigen wir mal runter von diesem hohen Ross, dass wir die sind, die sich um andere kümmern müssen. Müssen wir sicherlich auch an vielen Stellen, aber nicht immer und nicht nur. Und geben wir doch Menschen die Möglichkeit, sich einzubringen, auch in der persönlichen Beziehung. Lassen wir es zu, von Gott beschenkt zu werden und erwarten wir, dass Fremde uns beschenken können. Amen.